Heute zu Gast der Mitgründer des Drohnen-Startups Wingcopter, Ansgar Kadura.
Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Arnold.
Drohnen aus Hessen retten Leben in Afrika. Die Story hinter dieser Schlagzeile erfahrt ihr heute. Mein Name ist Marco Adelt und ihr hört Folge 42 vom Performance Podcast. Ich freue mich riesig auf unseren heutigen Gast, den Gründer des hessischen Drohnen-Startups Wingcopter, Ansgar Kadura. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, will ich euch noch ein paar Fakten über Ansgar mitgeben. Er hat Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Darmstadt studiert. Direkt aus dem Studium heraus hat er dann vor circa 8 Jahren Wingcopter mitgegründet. Ein Startup, das selbst Drohnen baut, die Güter transportieren können. Beispielsweise Medikamente in Afrika. Die Drohnen werden übrigens in der Nähe von Frankfurt, genauer gesagt in Weiterstadt, gebaut. Mittlerweile arbeiten mehr als 100 Köpfe für das Unternehmen. Letztes Jahr wurde Wingcopter Startup des Jahres beim Gründerszene Award. Ansgar, Glückwunsch nochmal dazu. Gut finanziert sind die Jungs auch. Die letzte Finanzierungsrunde mit 42 Millionen US-Dollar, beeindruckend, war überzeichnet. Das heißt, die Investoren standen Schlange. Ich bin richtig neugierig. Darum Schluss mit der Vorrede und rein ins Gespräch. Lieber Ansgar, schön, dass du da bist.
Dankeschön. Ich freue mich auch, da zu sein.
Bist du bereit?
Ja, würde ich sagen.
Okay, dann auf geht's. Wir nehmen die Podcast-Folge am Morgen auf. Es ist 9.30 Uhr. Wie lange bist du denn schon wach?
Also heute bin ich um 7.30 Uhr aufgewacht, aber normalerweise, wenn ich pendeln muss, insbesondere, dann stehe ich auch früher auf.
Okay, was ist da mal so deine typische Zeit zum Aufstehen?
Also wenn ich pendel, ist normalerweise 5.45 Uhr.
Okay, das ist früh.
Dann nehme ich den Zug um 6.17 Uhr, also halbe Stunde, und dann geht's eigentlich los. Erstmal eine Stunde Zug fahren und halbe Stunde Bus fahren und dann bin ich auf der Arbeit.
Du hattest mir schon mal erzählt, du pendelst meist dann immer aus Mannheim.
Genau, und da wohnt meine Freundin und von da fahre ich morgens mit dem Zug meistens und nutze dann die Zeit zum Lesen.
Okay, das wäre gleich die nächste Frage, aber wie du diese Zeit nutzt. Nimm uns da mal mit, diese typische erste Stunde des Tages. Was machst du da genau?
Normalerweise stehe ich auf, ich dusche mich. Und dann, ja, wenn ich so früh aufstehe, dann gehe ich normalerweise direkt los. Mhm. Also eine Viertelstunde habe ich quasi morgens und dann eine Viertelstunde zum Zug gehen. Und dann fahre ich eigentlich direkt los. Mhm. Und dann lese ich da die meiste Zeit, habe mir vielleicht noch einen Kaffee geholt und so ein Süßgebäck morgens. Und dann komme ich auf der Arbeit an und hole mir den zweiten Kaffee und dann geht's eigentlich los mit Arbeiten.
Sehr gut. Wann hast du denn morgens zum ersten Mal das Handy in der Hand gehabt?
Zum Wecker ausschalten. Und danach eigentlich, sobald ich unterwegs bin.
Okay, also, aber dann zum ersten Mal in der Bahn.
Genau, ja.
Mhm. Wenn du so einen typischen Tag hast, sagen wir mal, du pendelst. Wie viele Stunden Schlaf brauchst du denn, um dich wohlzufühlen?
Ich achte eigentlich immer drauf, dass ich ungefähr 8 Stunden schlafe.
Okay, also dann gehst du mal weit vor Mitternacht ins Bett.
Ja, genau.
Gut. Ansgar, du machst den Startup-Job jetzt mittlerweile 8 Jahre. Und ich gehe mal davon aus, dass sich deine Morgenroutine in den letzten Jahren etwas verändert hat. Lass uns doch mal zurückspringen. Du mit 18 Jahren, wie sah dein typischer Morgen aus?
Also mit 18 Jahren habe ich sehr entspannt in den Tag gelebt, würde ich sagen. Ich bin, mit 18 war ich noch in der Schule. Mhm. Da war, glaube ich, der Alltag sehr durch die Schulzeit geprägt, mit klaren Aufstehzeiten. Im Studium dann so mit 19 war es wirklich abhängig von den Vorlesungen. Da habe ich im ersten Semester sehr, sehr entspannt. Das Ganze bin ich angegangen und eben, ich glaube, ab dem 4. Semester habe ich mir eine sehr, sehr strikte Routine zugelegt mit Time-Management, also oder ein besonderes Training, was ich damals gemacht habe, das hieß Lernen, war von einem anderen, erfahreneren Studenten gegeben, würde ich sagen. Da habe ich für mich das Thema Zeitmanagement entdeckt und das hat mich schon sehr fasziniert, einfach die Zeit, die man am Tag hat, effizient zu nutzen. Dann habe ich mir angewöhnt, im Studium immer um 6.30 Uhr aufzustehen und dass ich eine ausgiebige Morgenroutine hatte und dann um 8 Uhr in der Bib gesessen habe, in der Bibliothek und angefangen habe zu lernen, 6 bis 8 Stunden gelernt habe und dann den Feierabend genossen habe. So war mein im späteren Verlauf vom Studium eigentlich meine Routine.
Ist es eine Routine, die du dann bis heute beibehalten hast, dass du sehr strukturiert in den Tag startest und dir bewusst vor Augen führst, dass du wenig Zeit hast und dann sehr bewusst mit dieser Zeit umgehst?
Ja, ich würde sagen, Ich habe mir das schon vorgenommen. In der Anfangszeit vom Startup war es teilweise nicht möglich, wenn man wirklich die Nacht durcharbeitet mal. Wenn man bis spät abends arbeitet, dann kann man morgens früh nicht aufstehen und fit sein. Aber was ich, es war so 2021, im Januar habe ich angefangen, das für mich nochmal neu, ja, wieder zu umzusetzen eigentlich. Und dann ein vernünftiges Maß von Arbeit und Schlaf zu bekommen auf jeden Fall. Und da war mein Ansatz, dass ich von morgens 7 Uhr bis abends 7 Uhr arbeite. Und um 5.30 Uhr aufstehe, um 7 Uhr anfange zu arbeiten und dann aber auch um 7 Uhr, also keine Meetings mehr nach 6 Uhr abends habe und um 7 Uhr wirklich aufhöre zu arbeiten, um 21.30 Uhr schlafen gehe. Und das war so das, was ich mir vorgenommen habe. Und ich denke, das setze ich jetzt nicht knallhart durch, aber das ist schon immer so ein gewisses Ideal, wo ich hinstrebe eigentlich.
Gut verstanden. Also auch verstanden, wie du in den Tag startest. Wie ist das denn tagsüber? Arbeitest du dann beispielsweise auch mit Timeboxing, dass du dir sehr bewusst überlegst, wie du deine Zeit einfach verplanst am Tag?
Nicht direkt mit Timeboxing, aber also es ist auch häufig geplant durch, also der Alltag ist schon geplant durch Meetings. Die versuche ich immer so zu legen, dass es, also jetzt habe ich zum Beispiel montags immer die Meetings mit meinem Team und freitags nochmal Checkouts und unter der Woche relativ viel Zeit, um fokussiert an Themen zu arbeiten. Und dafür habe ich mir dienstags, mittwochs, donnerstags morgens so Blocker reingesetzt, dass ich wirklich sehr viel Zeit habe, in der ich effektiv selbst arbeiten kann und dann am Nachmittag meistens Meetings, wo die Leute relativ eben einfach meine Zeit auch buchen können.
Und fokussiert arbeiten heißt dann für dich auch keine Ablenkungen, die Alerts sind aus?
Häufig schalte ich auch wirklich auf nicht stören, dass ich dann nicht erreichbar bin. Alerts habe ich sowieso eigentlich kaum. Ja, so auf meinem Handy habe ich alle Benachrichtigungen ausgeschaltet. Ja. Ich habe es dann meistens auf Mute direkt neben mir liegen. Das heißt, ich kann es sehen und draufschauen und sehe es, wenn mich jemand anruft, aber ich höre es nicht und bin trotzdem eigentlich erreichbar.
Du, wir sind jetzt über die Routine schon direkt in dein Studium reingekommen. Und lass uns dann mal einen Schritt zurück machen. Du hast ja nach dem Abi für ein Studium an der TU Darmstadt entschieden. Erzähl uns mal ein bisschen zu der Entscheidung. War das eher aus dem Kopf heraus oder kam das aus dem Herzen raus, dass du dich genau für diesen Studiengang entschieden hast?
Also es war, würde ich sagen, sowohl als auch. Mein Vater hat Elektrotechnik studiert und mein Onkel auch. Und da hatte ich das Gefühl, das liegt ja in der Familie, dann mache ich das auch. Und auf der anderen Seite hatten wir auch immer drüber geredet, eben auf der einen Seite Technik, in die Technik eintauchen zu können, ist was sehr Spannendes. Auf der anderen Seite die wirtschaftlichen Hintergründe zu verstehen, wirtschaftliches Handeln mit zu gestalten, das war eigentlich mir auch immer schon wichtig. Und ich hatte tatsächlich früh auch schon das Interesse, quasi ein Startup zu gründen oder selbstständig zu werden. Und da war es für mich so, dass ich mir gedacht habe, mit Wirtschaftsingenieurwesen hat man auf der einen Seite ja die wirtschaftliche, das Know-how vielleicht, ein Startup zu gründen oder da ja, das wirtschaftliche Verständnis zu haben. Und auf der anderen Seite mit Elektrotechnik ein sehr spezifisches Wissen, wo man einfach auch einen ganz anderen Pool an Ideen hat, die für die meisten Leute nicht zugänglich sind.
Weil man. Aber hattest du damals schon so mit 18, 19 das Gründergehen in dir?
Gründergehen weiß ich nicht. Also es war schon immer faszinierend. Und wenn ich mir gedacht habe, wenn man die Welt wirklich verändern will, ich glaube, dann ist ein Startup gründen oder ein Unternehmen zu gründen oder es zu versuchen, schon wirklich eigentlich die Möglichkeit, die man hat, um den meisten Impact eigentlich zu erzielen. Weil eben dann nicht nur eine Person an etwas arbeitet, sondern eben ganz viele. Und das fand ich schon eigentlich immer spannend. Ja.
Das ist die perfekte Überleitung. Da machen wir jetzt mal einen kleinen Sprung. Und zwar zum Ende des Studiums kam dann ja auch die Gründung, die Wincopter-Gründung. Und bevor wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, sag vielleicht mal selbst in 1-2 Minuten, was Wincopter genau macht.
Also Wincopter, wir entwickeln, produzieren und betreiben Lieferdrohnen. Das Besondere bei unseren Drohnen ist, die können senkrecht starten und landen. Das können ja die meisten, aber wir haben auch noch Flügel. Das heißt, in der Luft können die Drohnen dann in den effizienten Vorwärtsflug übergehen. Und der Auftrieb über die Flügel ist bei uns ungefähr 10-mal so effizient wie das Schweben. Das heißt, man kommt 10-mal so weit. Und das ist das technisch umzusetzen, da gibt es einige Ansätze und unser CTO und Mitgründer, der Jonathan, der hat das 2012 einfach mal durchdacht und eine sehr gute Art und Weise, wir sind der Überzeugung, das ist die beste, diese Transition zu machen von Schwebemodus zu Vorwärtsflug, das hat er patentiert. Und das war so die erste grundsätzliche Innovation, um die wir herum das Unternehmen gebaut haben, die Technologie gebaut haben. Wir hatten sehr einzigartige Spezifikationen mit dem Produkt auf dem Markt, performanceseitig, dass die Drohne eben 100 Kilometer weit fliegen kann, 5 Kilogramm Nutzlast tragen kann. Und das ist jetzt darauf haben wir aufgebaut und unterscheiden uns jetzt in Zukunft aber immer mehr dadurch, dass wir eigentlich eine Luftfahrtfirma werden, was auch sehr untypisch ist für ein Startup, dass man sagt, wir werden jetzt eine Luftfahrtfirma oder wir bauen eine Luftfahrtfirma auf. Aber wenn man im Bereich der Drohnen unterwegs ist, die zivil genutzt werden sollen, die auch über Städten im ganz normalen Luftraum fliegen sollen, dann muss man eben dahin entwickeln, dass man eine Luftfahrtfirma wird und die ganzen Kompetenzen dafür aufbaut. Und das ist, würde ich sagen, die Journey, in der wir gerade drin sind. Also es ist ein strategisches Ziel, das wir auch für uns definiert haben, dass wir eine Luftfahrtfirma werden müssen. Und wir sind jetzt seit 4 Jahren an der Entwicklung von einem Produkt, was wirklich eben diesen Standards Genüge trägt. Und das wird dann in den USA, Brasilien, Japan zugelassen. Und in Europa kommt es dann auch noch.
Aber das heißt auch, das Produkt, was ihr entwickelt, damit bewegt ihr euch in einem sehr regulierten Umfeld.
Ja, auf jeden Fall. Also sowohl die Entwicklung als auch Produktion als auch der Betrieb und die Wartung, langfristig sind das alles Unternehmen, die oder also Unternehmensbestandteile, die für sich genommen auch zugelassen werden müssen.
Du, lass uns mal zurückspringen zur Gründung. Ich gehe mal nicht davon aus, dass du die Entscheidung aus einer Laune rausgetroffen hast. Du bist ein sehr analytischer Kopf. Warum der Schritt in die Startup-Welt? Was war deine Motivation?
Das kann ich tatsächlich, also mit dieser Idee jetzt oder mit?
Genau.
Genau. Tatsächlich war ich im Auslandssemester und in Darmstadt ist es so, wenn man da im Studium eingebunden ist, ist man sehr, sehr eingespannt, würde ich sagen, und sehr, sehr unter Druck, um etwas Bestimmtes zu erreichen, die Prüfung zu bestehen und so weiter. Ich habe ein Auslandssemester gemacht in Ungarn und habe mich da eher gefühlt ein bisschen wie aufs Abstellgleis gesetzt oder Geld bestellt, weil eben diese Anforderungen, dieser Leistungsdruck war da nicht so stark ausgeprägt und für mich war es dann viel, viel, sag ich mal, angenehmer. Und das konnte ich aber auch wirklich genießen. Und dieses halbe Jahr, 2015, 16 war das, habe ich genutzt, um dann für mich eigentlich auch ein paar Ideen zu entwickeln. Eine war für meine Bachelorarbeit, aber dann habe ich mir auch gedacht, über verschiedene Dinge nachgedacht, für die ich eigentlich ein Startup gründen könnte oder mit denen ich ein Startup gründen könnte. Und während ich dann meine Bachelorarbeit geschrieben habe, bin ich auf Wingcopter gestoßen. Das war tatsächlich, glaube ich, ein Facebook-Post über eine Drohne, die mit 24 Karat Goldlack besprüht in Abu Dhabi ausgestellt wurde auf der Big Toys Toys Messe als die $1 Million Drone. Und das fand ich sehr abgespaced, sehr verrückt. Und hat mich aber auch fasziniert und insbesondere dieses senkrechte Starten, dann fliegt die Drohne vorwärts. Das hat mich an Star Wars erinnert und habe ich mir wirklich gedacht, das ist so eine coole Sache. Und das hat mich fasziniert und da habe ich gesagt, das schreibe ich mal hin. Ich habe sowieso nach einem Praktikum gesucht eigentlich für meinen Master und habe mir gedacht, entweder ein Praktikum oder eben wir fangen an zu arbeiten. Habe dann Tom angeschrieben oder info@wingcopter.com angeschrieben und dann gesagt, hey, ich könnte mir vorstellen, hier ein halbes Jahr mitzuarbeiten. Einfach so quasi for free. Das hatte ich vorher mit meinen Eltern abgeklärt. denke ich mir auch eigentlich ein bedingungsloses Grundeinkommen für Gründer, das wäre schon auf jeden Fall sehr, sehr, also ein sehr cooler Schritt, dass man irgendwie diese finanzielle Freiheit hat, auch ein halbes Jahr an der Sache fokussiert arbeiten zu können.
Tolle Idee.
Das war für mich wirklich ein sehr großer Schritt.
Und zu diesem Zeitpunkt warst du zum Ende deines Studiums.
Genau, zum Bachelorstudium. Ja, eigentlich war schon geplant, dass ich den Master noch weiter studiere, aber ich habe mir eben gesagt, ein halbes Jahr investiere ich jetzt mal meine Zeit in dem Startup. Und das fanden die anderen beiden natürlich super. Ja, also Tom und Jonathan, meine beiden Gründer, Mitgründer, die haben sich vorher schon gefunden gehabt. Und dann bin ich quasi dazugekommen und habe ein halbes Jahr mitgearbeitet, erst wirklich so als Praktikant. Dann war sehr schnell klar, es gibt diese Exist-Gründerstipendium,
ja,
was eben ein Jahr lang uns drei Gehältern finanzieren kann, wenn wir die Firma zusammen gründen. Also die Firma war auch noch nicht gegründet damals. Und dann habe ich mich darum gekümmert, dass wir das bekommen. Und zum Ende von dem halben Jahr hatten wir quasi eine Finanzierung für ein weiteres Jahr. Dass wir drei Gehälter hatten und 35.000 Euro für die Firma.
Aber das heißt, das Exist-Stipendium habt ihr ja für euch alle drei bekommen.
Genau, das haben wir für uns alle drei bekommen und in dem Jahr haben wir dann auch die Firma gegründet.
Mhm, verstanden.
Und das war so mein Einstieg quasi eben in das Startup rein.
Ja, das hört sich alles sehr spielerisch an und wenn man später drauf schaut, auch nach einem großen Masterplan. Wenn wir jetzt aber bewusst nochmal in ein Studium eintauchen, diese ganze Phase Anfang, Mitte 20, das ist ja eine Phase, in der man wichtige Entscheidungen trifft und du hast ja auch offenkundig sehr wichtige Entscheidungen getroffen und solche Entscheidungen, die beeinflussen einfach maßgeblich, wie man dann später mit 40, 50 oder 60 lebt. In dieser Zeit, als du Bachelorstudent warst oder auch schon vorher als Schüler, gab es da Menschen, die dich besonders inspiriert haben?
Ja, also ich würde sagen, meine Familie hat mich schon inspiriert. Also mein Vater hat sich auch selbstständig gemacht, neben der Arbeit und dann eben wirklich 14 Stunden am Tag programmiert gefühlt. Neben einem Vollzeitjob, also nicht 14 Stunden neben dem Vollzeitjob, sondern insgesamt und so, aber und quasi selbst ein Software-Tool entwickelt, was er dann auch ja vermarktet hat. Da ist jetzt nichts Großes draus geworden, aber trotzdem dieser Hunger nach mehr, da was zu machen und sich auszuleben, das fand ich sehr, sehr spannend. Und auch, sage ich mal, mit dem Blick auf meinen Opa, der hat tatsächlich sowas, also ich habe das selbst nicht direkt mitgekriegt, aber der wollte quasi so eine Art Lego bauen. Der war eigentlich Mathematikprofessor an der Uni und hat dann genau da was versucht zu machen, aber in der DDR ging es eben nicht. Ja, da konntest du dich nicht einfach selbstständig machen und was selbst starten und dann ist das so irgendwie immer nicht über ein gewisses Stadium hinausgekommen. Und ich glaube, da war auch so ein gewisser Hunger gesetzt, dass man irgendwie mal was machen kann und dass man was aus den Chancen machen sollte, die man bekommt.
Mhm. In der Startphase, als ihr dann Wincopter gegründet habt, du hast schon gesagt, ihr hattet ein Exist-Stipendium. Wurdet ihr da eigentlich auch von der TU Darmstadt unterstützt in dieser Zeit?
Ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also das, was uns sehr stark geholfen hat, war die Highest. Also Highest ist diese Gründerberatung an der TU.
Ja.
Oder in Darmstadt. Die haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass es Sinn macht, sich da zu bewerben. Und dass es da quasi zu sehr sinnvollen Konditionen für den Gründer eben ja eine Förderung gibt. Das ist immer in Kombination mit einem Lehrstuhl an der Uni. Das heißt, wir haben dann am Lehrstuhl Automatisierungstechnik oder am Institut für Automatisierungstechnik auch ein Büro gehabt für ein Jahr und auch ja immer wieder konnten Kunden einladen und so weiter. Also das war schon eine sehr gute Ausgangssituation.
Ja.
Jetzt inhaltlich viel mehr war von der Uni jetzt nicht vorgesehen, aber das hat uns schon mal sehr stark geholfen.
Wie blickst du da heute drauf? 8 Jahre nach der Gründung, würdest du Studierenden eine Gründung direkt aus dem Studium raus empfehlen oder würdest du eher sagen, arbeitet erst mal ein paar Jahre lang?
Also für mich gibt's eigentlich nichts Sinnvolleres oder nichts Bequemeres, Risikoärmeres als das Studium mit Exist oder die Gründung aus dem Studium heraus mit Exist, weil man quasi ein Gehalt für ein Jahr bekommen kann, wenn man eine gute Idee hat. Ja, und wenn die technisch ein gewisses Innovationspotenzial hat und herausragend ist, was bei uns eben glücklicherweise der Fall war, weil Jonathan wirklich sehr, sehr gute technische, innovative Themen bearbeitet hat, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist einfach diesen Schritt zu wagen, es auszuprobieren, macht einen Riesenunterschied im Vergleich zu, man fängt an zu arbeiten, ist erstmal schon in der Sicherheit. Wenn man erstmal Geld verdient hat, 4 Jahre lang, ich glaube, dann ist der Sprung hin zu einem, ja, zu einem Lebensstil von einem Studenten sehr, sehr schwierig. Ja. Andersrum ist es sehr, sehr, freut man sich über alles, was man dazu verdient.
Klare und gute Botschaft von dir.
Ansgar, ich würde eine Station aus dem Werdegang gerne nochmal speziell rausgreifen. Und zwar kurz nach der Gründung von Wincopter hast du für 6 Monate für ein Drohnenprojekt in Tansania gelebt. Ganz spannend. Was hat das mit dir gemacht? Hat dich das Leben in Afrika in irgendeiner Form verändert?
Ich würde sagen, ja. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und auch eine sehr, sehr gute Schule, kann man sagen, wenn man das Thema, also in meinem Verantwortungsbereich ist eben auch das der Bereich Projektmanagement, und Projektmanagement in Afrika ist nicht das Leichteste oder in Tansania im Spezifischen. Man musste wirklich eben immer hinterher sein und es treten unvorhergesehene Sachen auf. Zum Beispiel das ganze Leben vor Ort ist eben anders. Ja, es ist das Bild von Afrika, was man hier in Deutschland hat, ist sehr, würde ich sagen, ja, einseitig vielleicht, weil es ist eben auch nicht das Afrika, sondern es ist Tansania, es ist und 50 weitere Länder. Ja, da sind schon sehr starke Unterschiede in jedem Land. Und in Mwanza, wo wir dann waren, am Viktoriasee, hat man eben schon auch viel die Armut gesehen. Aber das ist nicht alles. Ja, und das ist sehr viel stärker geprägt von einem Tatendrang und Schaffensgeist als von Armut. Ja, also die Leute, die wollen alle was aus sich machen, die wollen ihre Verhältnisse verbessern, die wollen Häuser bauen, die wollen Geschäfte aufbauen, die wollen Straßen bauen, und die machen das auch alles. Ja, und wenn man, ich bin ein Jahr später nochmal da gewesen, da war plötzlich eine 4-spurige Autobahn quasi gebaut, was einfach ein Riesen, also was in Deutschland wahrscheinlich 10 Jahre gedauert hätte. Das ist
wahrscheinlich.
Da geht es einfach richtig voran. Und das war schon inspirierend. Und auf der anderen Seite aber auch, hat mich auch bestärkt in dem Thema, etwas zu machen, was eben Menschen hilft. Ja, und in dem Kontext ist es eben so, es geht nicht allen schlecht, aber den Ärmsten geht es halt schlecht. In so einer Gesellschaft, wo halt nicht viele Ressourcen da sind. Und wenn man eben was machen kann, dass Leute, die krank sind, eine bessere Versorgung bekommen können, das ist einfach immer gut, ja, und einfach sinnvoll. Und dafür eine Lösung zu finden mit unseren Drohnen, das ist das, was mich schon irgendwie begeistert an dem, was wir machen.
Ja, und da setzt ihr auch ganz konkret an. Ihr habt das jetzt 8 Jahre lang gemacht, ihr habt 8 Jahre lang das Startup gebaut und da erlebt man natürlich viel. Und wenn man von außen drauf schaut, dann sieht man meist nur die Erfolge, zum Beispiel letztes Jahr euren Gründerszene-Award oder die große Finanzierungsrunde, die ihr vor einiger Zeit gemacht habt. Aber die wenigsten sehen einfach diese Langtäler, die man als erfolgreicher Gründer einfach zwangsläufig durchlaufen muss. Und deswegen würde ich dich auch gerne fragen, gibt es eine wichtige Eigenschaft, die dir bei diesem ganzen Auf und Ab im Gründerleben besonders geholfen hat?
Also das ist eine sehr einfache Frage für mich. Das ist das Thema Resilienz. Also wirklich das Durchhaltevermögen, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und sich durchkämpfen. Ja, das ist aus meiner Sicht das Wesentliche. Und das ist immer wieder, kommt das zum Vorschein. Die ersten 2,5 Jahre von der Existenz von Wincopter waren wir quasi neben den Förderungen komplett selbst finanziert. Also wir hatten jetzt nicht 2 Jahre Runway, sondern eher auch mal 2 Wochen Runway Finanzierung. Und immer wieder, also die Kurve vom Cash ist quasi immer, geht immer nach unten. Ja, man hat permanente Ausgaben. Und bei uns nicht sehr stark das wiederkehrende Geschäft, sondern vor allen Dingen individuelle Drohnen, die wir verkauft hatten. Also einzelne Peaks nach oben. Und man wusste ganz klar, wenn wir jetzt nicht Ziele erreichen, wenn wir nicht weitere Drohnen verkaufen, wenn wir nicht weitere Drohnen ausliefern und die Rechnung stellen, dass wir dann ja einfach die Gehälter nicht zahlen können. Aber das hat tatsächlich die ganze Zeit geklappt und wir sind auch in der Zeit sehr stark gewachsen. Und es hat aber auch wirklich so einen Sense of Urgency geschaffen, dass jeder anpacken muss, um die Ziele zu erreichen. Und das ist, glaube ich, auch ja sehr, sehr stressig, ja, für jeden Beteiligten, aber auch sehr produktiv.
Ja, danke für den Tipp. Ansgar, wir wollen dich privat noch etwas besser kennenlernen mit einem kleinen Fragenhagel. Bist du bereit?
Ja, ich bin bereit.
Sehr gut. Was hast du zuletzt gegoogelt?
Puh, das weiß ich gar nicht mehr.
Sport. Im TV schauen oder selbst machen?
Lieber selbst machen.
Was machst du da?
Ich mache Parkour. Also über Dinge drüber springen, finde ich auch inspirierend, einfach die Philosophie, die dahinter steckt und die Kreativität, die man da ausleben kann. Mhm. Insbesondere, wenn man quasi in einer tristen, vermeintlich tristen Betonlandschaft in der Stadt einen Musikspielplatz entdecken kann.
Nice. Küche, selbst kochen oder Lieferdienst?
Lieber selbst kochen, aber mehr Lieferdienst.
Gibt es denn ein Gericht, für das du Standing Ovations bekommst, wenn du kochst?
Also nur von mir selbst. Und das ist Spaghetti Omelette.
Habe ich noch nie gehört.
Spannend. Ja, ist auch eine Eigenkreation.
Sehr geil.
Mir schmeckt's gut.
Beim Dinner mit Freunden, Bier oder Wein?
Eher Bier.
Womit kann man dich auf die Palme bringen?
Mir fällt nichts ein. Also ich hätte gesagt, mit einer Drohne vielleicht.
Sehr gut. Wenn du jetzt eine Woche Urlaub hättest, wo würdest du hinfahren?
Vielleicht nach Bali.
Hört sich gut an. Urlaubslektüre, die du mitnimmst, als Hörbuch oder Papier in der Hand?
Papier in der Hand.
Mhm. Thema Bücher. Gibt es ein Buch oder mehrere Bücher, die du besonders häufig empfohlen hast in der Vergangenheit?
Also da fallen mir zwei ein. Einmal Indestructible. Mhm. Das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Buch, wo habe ich jetzt hier tatsächlich am Liegen. Wo man einfach hands-on ganz viele Dinge lernen kann, wie man einfach fokussierter ist. Und das ist in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig.
Oh ja.
Ja. Kann man so stehen lassen. Das zweite ist, im Grunde gut. Einfach so, das ist ein Buch quasi, was mit ein paar Mythen aufräumt über die Gesellschaft. Insbesondere diese Fassadentheorie, dass quasi im Zweifel quasi in kritischen Situationen die Gesellschaft nicht zusammenhalten würde und so weiter. Und in dem Buch ist einfach auch teilweise wissenschaftlich aufgeführt, wie das einfach nicht stimmt. Ja, und wie Leute, wenn es drauf ankommt, eher zusammenhalten. Und da werden einfach sehr, sehr viele Geschichten, die man häufig kennt, das Stanford Prison Experiment zum Beispiel, mal anders betrachtet und wo einfach gezeigt wird, da sind häufig Leute, die einfach die Dinge schlechter darstellen wollen, als sie sind. Und damit, weil das vielleicht Aufmerksamkeit generiert. Und der Titel sagt schon, ja, dass die Menschen im Grunde gut sind. Und das ist auch was, das stößt bei mir auf sehr viel Resonanz. Ja, weil auch egal, ob man mit Kollegen redet oder mit Kunden, mit Menschen, die man irgendwo trifft, dass man einfach das Menschenbild hat, dass die anderen auch im Grunde gut sind. Ich glaube, das ist wichtig, einfach um miteinander gut auszukommen.
Ich werde beide Bücher auf jeden Fall in die Shownotes reinpacken. Schaut's euch mal an. Du, unsere 30 Minuten, die sind jetzt fast um. Wir haben ja heute mit Schlafen angefangen und hören den Podcast traditionell mit Schlafen auf. Was machst du denn die letzten 15 Minuten, bevor du schlafen gehst?
Also meistens tatsächlich kuscheln.
Das ist gut.
Und dann mich langsam, also ich schlafe auch sehr schnell ein, deswegen kann ich das nicht so gut terminieren mit 15 Minuten, aber meistens liege ich im Bett und schlafe dann schnell ein.
Ansgar, es war meine Ehre. Danke, dass du heute zu Besuch warst.
Ja, vielen Dank, dir auch. Und macht immer Spaß reinzuhören.
Danke sehr. Alles Gute für dich. Und last but not least an euch da draußen. Vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, denkt immer dran, machen ist wie wollen, nur krasser.